Was ist hier los?
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
Hallo Zini.
Willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Hallo.
Heute mit Jim. Hallo Jim.
Hallo.
Raul, bist du auch hier?
Ja, ich bin auch da. Hallo. Geht's dir gut, Stefan?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe von dem Zeug was genommen, was du mir gegeben hast.
Es wirkt auf jeden Fall.
Und jetzt fühle ich mich sehr schön.
Ich habe so ein bisschen Angst eigentlich.
So, wir starten jetzt mit der neuen Folge.
Jetzt bin ich wieder bei euch. Das war gutes Zeug irgendwie. Ja. Ja, Jim, du bringst heute irgendwie ein schönes Thema mit.
Ja, allerdings. Kleiner Hinweis noch auf unsere letzten Folgen. Wir sind technisch noch besser ausgestattet jetzt. Vielleicht wird es soundtechnisch besser. Meine letzte Folge zum Thema, was war es denn eigentlich noch? War leider, also ich glaube, es war die erste Folge der Traummusik. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Bass, aber das wird heute garantiert ganz anders sein.
Zufall.
Und ja, ich weiß, dass wir jetzt, und Raul ist der Meister, hat uns ein wunderbares neues Tool beschert und da wir Kinder geblieben sind, haben wir auch schon mal die höheren Stimmen hier ausprobiert. Okay, aber jetzt Schluss mit den Albernheiten. Ich kann schon nicht mehr reden. So, also ich habe eine Folge vorbereitet. Wir grüßen alle da draußen und hoffen, dass ihr jetzt mitzieht mit dem, was ich euch vorstelle und auch meine Kollegen hier vor Ort. Es wird um das Label Discord gehen und Ian McKay, dem Hauptmacher, der dahinter steht, ein Schallplattenlabel aus Washington DC, direkt am Ort des Geschehens sozusagen, was sehr alternative Konzepte und Wege gegangen ist und mit den, ich weiß nicht, 60, 70 Gruppen und Formationen, die darunter inzwischen veröffentlicht haben in den letzten 1000 Jahren, sehr viel Interessantes und abseits des Mainstream Spannendes geschaffen haben. Und ja, es ist ein Label, was sich vielerlei Konventionen entzieht, aber das ist nicht so, dass sie nicht auch aktuelle Musik im Programm hätten. Es ist ein Label, was bis heute besteht. Wenn man Discord, also D-I-S-C-H-O-R-D und Bandcamp eingibt, dann kann man sich quasi das gesamte Portfolio online mal zu Gemüte führen. Da hätte man allerdings lange zu tun. Ich konzentriere mich auf wenige Sachen und fast ausschließlich, bis auf eine Ausnahme, auf Sachen, wo Ian McKay beteiligt ist. Ah nee, falsch, stimmt gar nicht. Es ist noch eine zweite Gruppe, wo Ian McKay nur an der maßgeblichen Platte mitproduziert hat. Aber wir starten einfach mal mit einem Stück, dann habt ihr ein bisschen eine Vorstellung von seiner Hauptband Fugazi, die erste wichtige Band. Er war auch in diversen Bands vorher schon aktiv im Bereich Hardcore-Punk. Das war Minor Threat. Von denen spiele ich aber nichts, sondern ich spiele was von Fugazi, weil das richtungsweisend war für den Punkrock. Ganz neue Elemente, durchaus interessant und abwechslungsreich aufgebaute Stücke mit sehr gesellschaftskritischen Texten. Wunderbar gemacht. Wir hören in ein Stück rein und ich würde mal sagen, es ist ihr bekanntestes, das erste Stück von ihrer ersten Veröffentlichung, Mini-LP, Waiting Room. Bitte sehr. We'll be right back. So, jetzt seid ihr im Bilde. Kanntet ihr Fugazi vorher?
Ich kenne die Band, also ich habe die auch mitgehört, aber Freunde von mir haben die sehr intensiv gehört, also Ende der 90er, Anfang 2000. Von wann ist dieses Stück hier, Waiting Room?
Das Stück ist von 88, also von der ersten 12, also 12 oder Mini-LP, wie man es auch bezeichnen will, auf einem Label, was 1980 gegründet wurde. Der Titel übrigens der Sendung, mal sehen, ob ich ihn noch verändere, wenn er dann in Schriftform kommt, aber Ian McKay und Discord, ein Fels US-amerikanischer Musikkultur. Man könnte auch sagen Gegenkultur, denn sie haben sich, wie ich eben schon gesagt habe, vielen Konventionen entzogen. Zum Beispiel ein Label, was keinerlei Anwälte hat für die Künstler. Es wird alles mit Handschlag geregelt, es gibt keine Verträge, das läuft alles auf freundschaftlicher Basis. Er sagt, die Gruppen machen die Musik, wir pressen die Platten. Und ein anderes Konzept ist, dass auch die ganzen Minor Threat oder Fugazi-Konzerte oder alle Formationen, wo Ian McKay oder auch andere sonst beteiligt waren, möglichst günstig live stattfinden, also zwischen 5 und 15 Dollar um den Dreh ist ein Preis. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute noch aktuell ist, aber das war lange, lange, lange Zeit ein Preis. Also teurer als 15 Dollar kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Ticket über die Bühne ging. Und zwar mit dem klaren Ziel, dass das sich auch jeder leisten kann, das sich anzuschauen. Und vieles mehr, auch seine Straight-Edge-Kultur. Es gab ein gleichnamiges Stück auf Minor Threat. Ian McKay hat eigentlich keinen Bock mehr, ständig auf dieses Thema reduziert zu werden. Aber er ist eben aus verschiedenen Gründen Veganer und lehnt eben auch Alkoholgenuss oder sonstige Drogen völlig ab. Und ja, also das ist ein Mensch, der auch politisch interessant ist und das ganze Portfolio, was eben musikalisch sich repräsentiert, ist nicht nur musikalisch interessant, sondern eben vielfach auch textlich, mit klaren Statements. Ganz am Ende hören wir eine Gruppe, die auch sehr, sehr links orientiert ist. Das muss man jetzt nicht mitgehen, aber es ist zumindest spannend, drüber zu reden. Ja, jetzt will ich euch nicht weiter unterbrechen. Erzähl noch mal ein bisschen, was deine Eindrücke zu Fugazi waren, wenn du das damals mitgekriegt hast.
Ja, also die haben, glaube ich, erst spätere Sachen von Fugazi gehört, aber waren ja Hardcore-Fans. Und genau, also das, deshalb kenne ich, also dieses Lied, was du jetzt gespielt hast, hatte ich noch nie gehört. Also das ist wirklich, glaube ich, wirklich, du meintest, das ist die erste
veröffentlicht. Ja, ich würde sagen, das ist das bekannteste Lied von ihnen überhaupt.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nie so intensiv mit denen gehört. Wir haben ja uns die auch zusammen getroffen und dann haben die von der Musik gesprochen, die sie gehört haben und damals gab es so viel und ich habe auch mit anderen, vielleicht mit anderer Musik beschäftigt. Also mir hat das sehr gut gefallen, weil es ist trotzdem, irgendwie hat das eine gewisse Härte, aber auch eine gewisse Struktur und auch eine gewisse Harmonie nicht, aber auch eine gewisse, das ist musikalisch sehr interessant aufgebaut, finde ich. Auch sehr gute Band, das könnte man direkt hören, also sehr gute Schlagzeuger, eine Band, die gut zusammenspielt und doch auch Dynamik, Spannung. Wir könnten ja nur diese eine Minute hören in dem Stück, aber man könnte, du hast ja so ausgesucht, dass man schon ahnen kann, das war, glaube ich, auch das Ende, ne? Das ging ja bis zum Ende mit dem Sitting in the White Room oder sowas. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und nochmal zu dem Thema Texten und ich meine, man muss ja nicht immer, es war sowieso eine andere Zeit, was man da in Musik geschrieben hat. Nicht, dass es heute schlechter ist, war einfach nur anders. Und was ich damals immer interessant fand, auch wenn man nicht unbedingt eins zu eins mit den Ideen oder mit den Themen d'accord war, sag ich mal, war es immer ganz schön, diese Perspektive von den Künstlern auch mitzubekommen. Die sagen, die haben meistens ganz anders auf die Welt geschaut und die haben bestimmte Sachen dann zum Ausdruck gebracht. Und manchmal habe ich den Eindruck, das fällt ein bisschen heute. Aber das fand ich dabei sehr, sehr schön. Also dass man auch die Texte gelesen hat und sich damit beschäftigt hat.
Bass, es hat auch eine entscheidende Rolle bei der Musik.
Ja, sehr gut, ja.
Genau. Ich kannte nur den Namen. Musik war mir nicht bewusst. Ich habe jetzt bewusst zum ersten Mal ein Stück von Fugazi gehört. Ich wusste auch nicht, dass es das erste ist. Hab mich sehr verblüfft. Also wenn das wirklich in den 80ern produziert wird, dann waren die ihrer Zeit voraus. Also dieser saubere Bass, das saubere Schlagzeug, diese Einheit, die da spielen, das kenne ich eigentlich eher von frühen 90er Produktionen. Man hört sich zum Beispiel ganz grob jetzt zum Vergleich an das erste Nirvana-Album, das ist glaube ich 89er, ne? Was noch ganz anders klingt. Super gut gefallen, also das in den 80ern, sehr verblüffend auch, stimmlich nehmen sie glaube ich auch sehr viel vorweg, was in den 90ern dann umwog wird vom Gesang her, also sind ihrer Zeit voraus, sehr beeindruckend, Volltreffer für mich.
Ja, wunderbar, also und der Witz ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel das für mich entscheidende Stück, Werk von ihnen, das Repeater-Album, wovon ich gleich noch ein Stück spielen werde, anhört, dann bestätigt das genau das, was ihr sagt und auch was du gerade gesagt hast, Raul, nämlich, dass diese musikalische Struktur extrem modern war und unheimlich frisch. Wir hören aber eine andere Gruppe, die zu der Zeit, auch wenn da Ian McKay auch an den Reglern gesessen hat, einen ähnlichen, etwas anderen, aber auch einen total frischen und irgendwie auch leicht funkigen Sound gemacht haben. Das ist auch hier der Witz, das hat irgendwie auch, das groovt halt ziemlich. Wenn man die Stücke, es gibt einige wenige Stücke, wo sie ein bisschen ihre Hardcore-Vergangenheit huldigen in Richtung Minor Threat, aber das ist allein durch die Konstruktion des Basses und der Schlagzeugfiguren ist das doch sehr, sehr erweitert, der Sound, den sie jetzt unter Fugazi machen. Und auch die vielen Platten, die danach folgten, sind immer noch irgendwie spannend geblieben. Für mich sind die ersten beiden Veröffentlichungen, also sprich die Mini-LP, das Rote, dann gab es noch eine andere Mini-LP, aber vor allen Dingen die Repeater-LP, das sind die Sachen, die sind einfach zeitlos und haben eben auch vieles geprägt, auch in einschlägigen Underground-Szenen. Ehe ich jetzt gleich noch ein bisschen was zu Ian McKay sage und zum Discord-Label selber, spielen wir ein zweites Stück von Fugazi, nämlich von der Repeater-Platte. Und dann reden wir ein bisschen weiter. Verwirrt. Ich wollte eigentlich ein anderes Stück spielen, aber ich habe mir wirklich Blueprint aufgeschrieben. Ist egal, wir lassen es dabei. Ist auch ein gutes Stück. Ich wollte ein viel vertrackteres Stück spielen, aber geschenkt. Wir können auch an diesem Stück erstens, wenn man auf den Text achtet, erkennen, dass die was zu sagen haben. Und zweitens, dass es sich ablöst von vielen Dingen, die man zur ähnlichen Zeit kannte. Es gibt parallele Bands, die aber vor allen Dingen auch in dem Discog-Umfeld selber zu finden waren. Nochmal euer Eindruck.
Welchem Jahr sind wir jetzt nochmal?
Wir sind jetzt im Jahr 90. Hm, okay. Also April 90 ist das Album rausgekommen.
Also ich bleibe dabei, was ich eben gesagt habe. Hier hat man nochmal genau gehört, dass sie das, was Schlagzeug, Bass machen, aber auch der Einsatz der Gitarren ganz genau überlegt ist. Der Gitarrensound steigert sich ja dann so langsam. Das wird ja dann ein bisschen lauter, ein bisschen krachiger, am Anfang eher etwas zurückgenommen. Also sehr wohl überlegt, das ist alles andere als Punk, der ja einfach rausrotzt und immer die gleiche Lautstärke, die spielen mit leise und laut Dynamik. Und das machten sie wirklich sehr gut. Also gefällt mir genauso gut wie das erste Stück.
Ja, wunderbar.
Ja, auch die, ja, der Text, die Stimme ist wirklich schöner jetzt. Also ich meine, es ist anders gesungen als das erste Stück. Das ist ein bisschen rauer und trotzdem sehr gute, also sehr reiche Stimme, sag ich mal. Die bringt auch diesen Text dann. Man merkt, es ist ja nicht nur einfach gesungen, der hat Intention mit diesem Lied und diese Bridge mit der Gitarre war auch fantastisch, fand ich. Das ist richtig gute Rockmusik einfach und passt einfach richtig gut, ja.
Ich wollte eigentlich Merchandise gespielt haben, aber ich habe es irgendwie nicht geregelt gekriegt, das jetzt hier sauber in meinen Zettel zu übertragen. Aber ist egal. Das ist deshalb vor allen Dingen egal, weil wir gleich zu einer Gruppe kommen, die eher noch den Sound spielt, den auch jetzt so ein Stück wie Merchandise mit abdeckt, wobei sie dann noch funkiger sind. Ich rede von den Holy Rollers, aber da kommen wir gleich zu. Ich will ein bisschen was noch zu Ian McKay sagen. 62 geboren, ist ein Jugendfreund von Henry Rollins. Die telefonieren heute auch wöchentlich noch miteinander, sind eng befreundet. Und der ist seit 79 eigentlich in der Washingtoner Szene bekannt, immer so im Punk-Bereich und hat in allen möglichen Formationen mitgespielt. Ist eine der größten in der Szene schon immer gewesen. Angefangen bei den Teen Idols. Es gab noch eine Formation vorher. Da haben sie irgendwie auch, weiß nicht, ein paar Aufnahmen jetzt irgendwie mal veröffentlicht. Teen Idols hat eine Single damals rausgebracht, 1980 veröffentlicht. Und seither ist er in der DC-Szene einer der, ja, wenn nicht der maßgebliche Mensch gewesen. Aber mit Jeff Nelson hat er eben das Label dann 80 gegründet und seither ist da unheimlich viel passiert. Mit anderen Independent-Labels wie zum Beispiel Touch and Go oder auch SST war damals so ein bekanntes Label, was eigentlich damals neue Sounds gebracht hat, auch im Bereich der Punkmusik. Mhm. So, wir...
Darf ich kurz noch
ja, natürlich,
klar. Diese Label Discord, also du meintest 80er Jahre gegründet.
80 gegründet.
Oder ja, 80 sogar, genau, ja. 1988 gegründet. Die, was war die Intention? War das eher die Intention, bestimmte Musikrichtung zu haben? Oder was du vorher meintest, eher so ein Label mit einer anderen Haltung, wo man sagt, wir... lassen die Künstler machen die Musik und der Label presst eigentlich nur die Platten? Oder gab es noch, was war genau?
Genau, also ich denke, dass das Letztere, was du sagst, war der wesentliche Beweggrund. Also zum einen wollte man unabhängig sein und überhaupt eine Stimme haben für entsprechende Bands, weil Major war jetzt nicht deren Beritt und auch mit ihrer Musik und ihren Texten auch schwierig. Und zum Zweiten, wie gesagt, das entwickelte sich ja schon aus einer klaren Hardcore-Punk-Szene und daraus haben sich dann ganz viele verschiedene Strömungen entwickelt, bis hin zu popartigen Sachen. Das ganze Label-Angebot ist sehr vielfältig inzwischen und da kann sich jeder ja mal irgendwie was rauspicken. Wenn man früher Leser von Zeitungen wie Spex oder ähnlichen war, da tauchen diverseste Bands einem, also tauchen auch wie Soulside oder was weiß ich, wer da alles eine Rolle spielt in diesem Portfolio von Discord. Aber Ian McKay selber, wie gesagt, hat seine ersten großen Erfolge mit Minor Threat gehabt und das war schon auch eine sehr, sehr ja, beeinflussende Hardcore-Punk-Band, wobei die wiederum auch sehr beeinflusst waren, auch von Sachen wie den Dingen, die Henry Rollins damals gemacht hat oder über die Bad Brains zum Beispiel waren sie sehr beeinflusst oder die frühen anderen Hardcore-Punk-Bands, die es gab. Also das war eine Szene, die dann auch in den einzelnen Städten dann unterschiedlich gespielt wurde. In Boston war wieder anders als Los Angeles und so weiter und hier war es eben Washington. Damit wir jetzt hier nicht endlos rumfaseln, will ich zumindest mal ein nächstes Beispiel von Discord-Musik bringen mit einer Gruppe, die eigentlich gar nicht groß im Bewusstsein vieler Leute ist. Haben sie wahrscheinlich meistens noch gar nicht gehört. Und zwar von einer Truppe, die sich dann nennt Holy Rollers. Ich habe es eben angedeutet. Mit dem ersten Stück, ich spiele zwei von denen, What You Said, heißt das Stück von der LP Fabulae von 1991, auch einer Zeit, wo dann Nirvana mit ihrem populären Album rauskam. Wir hören hier jetzt einfach einen Sound, der ja mit Also hört einfach rein und dann können wir ja mal unsere Eindrücke besprechen. Bitte sehr. So, das ist auch nochmal spannend, wie ich finde.
Also sehr, sehr, sehr spannend. Also auch nochmal zum Vergleich zu Nirvana, was hier natürlich schwierig ist, ist, dass Nirvana wirklich, darf man nicht vergessen, dass sie schon durch Sonic Youth groß geworden sind. Also die hatten diesen Noise Rock Einfluss und waren Vorband von Sonic Youth und Sonic Youth hat die schon gepusht. Das ist eine andere Ecke, finde ich. Diese Musik hier ist deutlich cleaner auch in dem Sound und sehr schöne Vocal-Geschichte hier. Also sehr außergewöhnlich, vor allem sehr gut gesungen und auch mutig. Ich meine, das ist ja nicht so Background-Vocal, also sehr gut abgestimmt und teilweise fragt man sich, was ist das für eine Musik? Man kennt diese Art von Singen aus eher andere Stücke, die nicht unbedingt Rock sind. Und das hier ist sehr gut gelungen, finde ich. Gibt auch dieses Lied einen ganz besonderen Touch.
Oh. Ja, clean. Es ist genau das richtige Wort. Es klingt sehr sauber, es klingt clean. Der Gesang ist mir auch aufgefallen. Sehr melodiöser Gesang.
Mehrstimmig.
Mehrstimmig sogar, den man sich eigentlich zu einem anderen Stück hätte denken können. Auch wieder sehr sauber, sauber produziert. Durchaus Ähnlichkeiten mit Fugazi für mich rauszuhören. 91, ja, ich hätte das irgendwie auch um die Zeit dann eingeordnet. Interessant und spannend, eine Welt, Rockmusikwelt, die ich noch überhaupt nicht kannte. Und eben Bad Brains, kurz genannt, da gibt es dann doch schon stilistische Unterschiede, ne? Zu dem, was die Jungs hier machen.
Doch, doch. Mhm. Aber für mich eben auch, also das ist eine Gruppe, über die kein Mensch redet, warum auch immer, weil ich gerade diese Platte, die übrigens dann mit der allerersten Platte As Is zusammen, also Fabulae und As Is, auf einer CD damals hier in Deutschland veröffentlicht wurde. Und gerade diese, also dann gibt es noch ein drittes Album, das finde ich jetzt nicht so super stark, aber gerade das zweite Album ist sensationell gut. Da sind auch noch diverse weitere Stücke, die man hier sofort spielen könnte. Und was ich an denen so spannend finde, ist, das beschreibt hier ein Schnipsel, den ich über sie gefunden habe, nämlich kinetischer Punk-Funk soll das sein oder ein sehr emotionaler, botschaftsgetriebener Punkrock. Also da ist auch die Texte sind wieder wichtig, die sehr gesellschaftskritisch, sehr konsumkritisch, was ist ja auch ein Kernthema von Ian McKay und Fugazi. Und das kommt hier auch wieder zum Tragen. Zu Fugazi will ich gerne noch nachtragen. Die Hauptleute neben Ian McKay an Gitarre und Gesang ist Joe Lally damals gewesen in der Gründungsphase am Bass und am Schlagzeug Colin Sears und später wichtiger Gitarrist noch neben McKay dann Guy Picciotto. Aber das am Rande. Die Leute, die jetzt hier bei den Holy Rollers 88 auch in Washington gegründet eine Rolle spielen, das ist Gitarrist-Vokalist Mark Lambiot, Bassist-Vokalist Joe Aronstam und Drummer-Vokalist Max Micozzi, der inzwischen Maria Jones heißt. Und also auch nicht mehr musikalisch, jetzt irgendwie habe ich da nichts mehr gefunden, was jetzt Maria Jones noch macht, keine Ahnung. Also war irgendwann in der, also ging weg aus der Formation, als sie mich schon nicht mehr so ultra begeistert haben und hat in einer anderen Band dann gespielt. Aber diese Geschichte, alle drei singen eben mit völlig unterschiedlichen Stimmen und auch das ist so glatt, finde ich, ist es gar nicht. Das ist von diesem Bass und Schlagzeug hat es einen sehr warmen, einen sehr voluminösen Sound, aber eine ziemliche Kratzigkeit zum Teil, was den Gesang angeht und auch was die Texte angeht.
Das ging ja auch aus diesem Vokal-Zusammenspiel dann doch in, das fand ich in der Dynamik von dem Song sehr schön, dass er dann wirklich auch, genau, dass er anfängt, ich weiß nicht, dass er schreit, aber schon eine andere Stimmung, andere Stimme, der drückt mehr auf seine Stimmbänder und das gibt diesen Song eine sehr spannende Dynamik, finde ich.
Ja, ich finde Dynamik.
Kinetik oder?
Ja, Dynamik, Kinetik, das ist überhaupt das, was den Sound von Fugazi und auch jetzt von den Holy Rollers beschreibt, wie ich finde. Denn das ist eine Musik, die nicht einfach durchrattert. Das ist, hat gerade auch bei Fugazi, hat sehr viele verschiedene Ecken. Das ist jetzt bei den beiden Musikbeispielen, die ich jetzt innerhalb von einer Minute auch in Richtung Fugazi bringen konnte, gar nicht so zum Tragen gekommen. Aber da gibt es sehr viel gute Bassfiguren, neu angesetzte Liedteile und auf einmal ein Kulminationspunkt, der dann wieder gebrochen wird und so weiter und so weiter. Das ist bei beiden Formationen eigentlich erkennbar und macht sie für mich besonders spannend. Deshalb ist es auch super entscheidend, sich mal meinetwegen die Repeater-LP von Fugazi mal ganz durchzuhören oder meinetwegen auch die Fabulae von den Holy Rollers. Ihren Namen haben die Holy Rollers übrigens von so einer, ja, ich meine, methodistischen Kirchen Strömung genommen, die Holy Rollers, die exaltiert auch gerne mal auf dem Boden sich gewälzt haben in irgendwelchen Andachten und so weiter. Wie auch immer. Ja, da wir aber ja hier vor allen Dingen für Musikbeispiele auch da sind, komme ich zu einem Projekt, was Ian McKay zusammen mit seiner Frau aufgenommen hat. Und zwar nennt sich die Gruppe, also er hatte vorher schon ein Projekt mit Amy Farina, mit der er auch einen Sohn hat, ist auch relativ spät Vater geworden, ich weiß nicht, mit 44 erst, glaube ich. The Evans war eine Formation, die auch schon Vinyl-Output hatte, aber ich komme auf die 2018 gegründete Formation Corriki und spiele ein Stück und erzähle euch dann ein bisschen was drüber und bin gespannt, wie ihr es findet. Raus aus dem Stück.
Ja, schade.
Es geht natürlich noch weiter, aber was meint ihr denn?
Ja, sehr schön. Diese Basslinie, die da gespielt wird, ist treibt richtig, also ich finde die richtig, richtig cool und treibt den Song. Mit diesem Übergang habe ich ja gar nicht gerechnet letztendlich. Auch wieder hier, es gibt eine, wenn man das so sagen kann, also es gibt eine gewisse Coolness in diesen Lieder, also diese wie die dann diese Clean Kill dann ganz entspannt singen, the Clean Kill but it's not me, und dann ja, es gibt, es ist gleichzeitig so ein bisschen, das ist grooved auf jeden Fall total durch diese Bassline, und dann der Text ist irgendwie total abgefahren und die singen total entspannt über irgendwas, was doch gar nicht so leicht ist. Und dann kommt diese Bridge, von dem, was wir jetzt, oder ja, ich denke, es war ein Bridge oder auf jeden Fall ein Wechsel. Und überraschend gut auch, diese, was wo man, ne, man rechnet nicht damit, das ist überraschend, das ist eine spannende Musik einfach, ja.
Mhm. Spannende Musik, schönes Stichwort. Also so Projekte würde ich mit meiner Frau auch gerne machen. Ich muss sagen, hallo Schätzi, ich muss sagen, dass die, ich nehme mal an, die Background-Stimme war seine Frau, ja?
Genau.
Die man da gehört, ja,
die
hat.
Die singt zum Teil auch selber dann an erster Stelle, also das ist im Wechsel.
Ja, sehr schön. Auch wieder, wie Stefan gesagt hat, Bass, Schlagzeug, es ist schön direkt abgenommen, ohne großes Hall oder sonstigen Firlefanz. Das genauso gefällt es mir. Hat ein bisschen auch was vom, also für meine, aus dem Postpunk war ja auch mit dem Bass und so sehr trocken, sehr prägend für das Stück. It's a Clean Kill. Über die Stimmen, Meister, ne? Jim, kann man immer geteilt der Meinung sein. Er macht das ganz gut, gesagt, ein Text ist auch ganz nett.
Ich habe eine Platte von dem, ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, Hoffmann, das war so ein Opernsänger, der hat dann Popsongs gesungen. Ja, vielleicht ist das was für dich.
Alles klar. Okay, nächstes Stück bitte.
Nein. Also ich habe noch eine kleine Ergänzung. Also ich stimme allem zu, was ihr sagt. Ich finde, also man kann darauf hinweisen, The Evens war eine Formation, die hat dann nur mit Amy Farina zusammen gemacht. Da hat sie Schlagzeug gespielt und er in so einer Bass, also einer Akustikgitarre, die so eine Bass-Stimmung hatte. Und das ist auch eine total coole Musik. Also da ist jetzt nicht jedes Stück gut, aber da finde ich jetzt diese Koriki-Platte besser, weil die halt einen unheimlich luftigen Sound hat, finde ich. Mit diesen drei Instrumenten, die da auftauchen, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Wir hören es jetzt hier auf sehr, sehr ordentlichen Kopfhörern. Das ist was anderes, als wenn ich das jetzt auf dem Handy anhöre und dann da nur so klöpp, klöpp höre. Das ist eine sehr dezidierte gesellschaftskritische Textgeschichte, die da abläuft, wie auf fast allen Platten, wo ihn McKay beteiligt ist. Und jeder ist ja frei, diese Stücke sich auch mal ganz anzuhören im Netz. Und vielleicht kauft man sich ja sowas dann auch mal. Koriki hat, wie gesagt, 18 ist es gegründet. Die Debut-Single, das war Clean Kill, also Debüt-Single könnte man noch sagen, ist Februar 2020 rausgebracht worden. Die erste Auflage der LP war relativ schnell weg. Es gibt im Moment eine schöne pinkfarbene Vinyl-Fassung zu kaufen, die ich jedem ans Herz legen möchte.
Hast du die auch selber?
Ja, selbstverständlich. Denn ich habe sie mir damals irgendwie gar nicht gekauft und dann irgendwann dachte ich, als ich die Pinke dann gesehen habe, dachte ich, okay, die muss es jetzt sein. Ich will ein zweites Stück von den Holy Rollers noch reintüten, weil es da wieder ein bisschen bewegter wird. Das Lied heißt Skin Deep Guilt, ist auch von der zweiten LP und zeigt nochmal die Meisterschaft von Gruppen, die irgendwie niemand kennt, die aber deshalb nicht schlecht sein müssen. Bitte sehr. Jetzt würde die normale Strophe wieder weitergehen. So.
Das war eine Kuhglocke, oder?
Ja, also das Übliche, was du am Schlagzeug hast, ne? Also du kannst es auch Kuhglocke nennen.
Ich frage mal Odilo, ich glaube, der wird das bestätigen. Ja, schön, ein bisschen experimentell. Auch wieder dieser glasklare Sound. Im Background-Gesang haben wir so ein bisschen ganz leichte Tupfer von den B-52s, habe ich zumindest rausgehört. Auch wieder eine absolut runde Sache. Die wirklich, man merkt, die sind Soundfanatiker, die überlegen sich genau, wie sie einen Song produzieren wollen und machen im Studio genau die richtigen Sachen. Also super.
Ja, wunderbar.
Ja, also für mich, das ist ein echtes Feuerwerk, ne? Das ist wirklich unglaublich, was da an Kreativität in diesem Lied steckt, auch an Strömungen da zusammenkommt, bis was Jazz, was da drin ist und Soul und so auf eine ganz spezielle Art zusammengemischt, ganz, also ich muss sagen, ich habe schon viel Musik aus der Zeit gehört, aber das hier ist definitiv irgendwas, was ich in der Form noch nie so gehört habe. Auch kombiniert immer auch mit der Konstanz, die Konstanz dabei ist immer diese Gesang-Element, also auch mehrstimmig, was dazwischen ist. Aber doch sehr, sehr vielfältig, eine sehr schöne Platte. Also wir haben jetzt zwei Stücke gehört, die mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und auch schon auch sehr unterschiedlich sind.
Also Fabulae, die Platte, unbedingt mal reinhören. Mhm. Was ich hier faszinierend finde, ist, wie gesagt, der sehr dunkle Bass, der dann da erstmal da rumrotiert, aber vor allen Dingen die unfassbare Schlagzeugarbeit von Max Mikozzi, jetzt inzwischen Maria Jones, also unfassbar gut gespielt, das groovt halt richtig, ja. Ist aber nicht in dem Stil, wie ja, die herkömmlichen Funk-Punk-Sachen, die man sonst so auf dem Schirm hätte. Das ist sehr in diesem Fugazi-Sound. Irgendwie hat das auch eine Menge mit zu tun, aber sie schaffen auf jeden Fall was Eigenes. Und die ganze Platte ist auch sehr abwechslungsreich, also von daher gerne mal reinhören in das zweite Album.
Genau, das ist eine typische Band, wo man sich fragt, was haben sie vorher überhaupt Musik gehört oder einfach gesagt, wir machen einfach Musik und machen das einfach, ne? Richtig toll.
Sehr richtig. Ja, wir kommen schon zum letzten Stück und da kommen wir in einer gewissen Weise zu einer sehr anhörbaren Band, aber auch einer sehr kontroversen Band auf eine gewisse Weise. Und zwar die Band The Make-Up, nennen sie sich. Und das ist eine Band, die wirklich sehr, sehr spannend ist, weil, wie soll man es sagen, da läuft wirklich alles zusammen an Musikstilen, die man sich so vorstellen kann. Hauptmensch dahinter ist Ian Svenonius, der schon bei der damals als, auch Hardcore-punkige Truppe unter Discord-Namen, nämlich Nation of Ulysses, der Frontman war. Und hier singt er und er singt wie eine Mischung aus irgendeinem Soul-Sänger mit leichten Prince-Attitüden. Also seine kieksige Stimme, das ist Prince in Reinkultur, nur eben fast noch souliger in einer gewissen Weise. Durchaus exaltiert, die Bühnenshows waren sehr eigenwillig und auch mit Uniformen liefen sie meistens rum, weil sie gerne als uniformiert As One rumlaufen wollten. Sehr linke Einstellungen, nicht in den Texten per se abzulesen, aber in irgendwelchen Bühnenverlautbarungen oder sonstigen ästhetischen Dingen, die der Gruppe, vor allen Dingen Svenonius, eine Rolle gespielt haben. Also sehr, ich sag mal, kommunistisch eingestellt vom Grundkonzept. Das kriegt man jetzt bei dem Song, den wir jetzt hier hören, nicht unbedingt mit. Das ist einfach eine groovende, soulige, ja, was auch immer, Nummer, das werdet ihr gleich hören. Und das Lied selber ist auch schon wieder 4 Minuten lang, müsste man unbedingt komplett hören, um diesen ganzen Aufbau des Songs wieder mitzukriegen. Das gilt natürlich für alle Stücke, die wir hier spielen. Ich spiele jetzt das Stück I Am If. Das ist auch von der, also warum ich jetzt das unter dem Discords-Kontext spiele, hat damit zu tun, dass es zum einen mit dem Oeuvre unter der Bandcamp-Page von Discogs jetzt aufgeführt ist und zum Zweiten die Compilation, von der das jetzt runtergenommen wird von uns und euch vorgespielt wird, das ist eine Sache, die im Zusammenspiel mit Discord damals erschienen ist und kompiliert 22 Songs von diversen Singles. Und das Stück, was ich jetzt spiele, ist eigentlich von einer 12-Inch Mini-LP und ist da das letzte, vierte Stück. Und wir hören rein und ich bin gespannt über eure Reaktion.
Ja, ich musste schon ein paar Mal lachen. Also hast du toll auf den Punkt gebracht. So hätte Prinz geklungen, wenn er Indie-Rock gemacht hätte. Und dann noch eine schöne Hammond-Orgel dazu und dann noch ein schöner Background-Gesang, so wie ich ihn liebe und gerne bei mir mal zu Hause hätte. Wirklich schöne Nummer, ganz klasse, also ein toller Abschluss. Du hast mich gewonnen heute.
So.
Wirklich fantastisch.
Sehr gut.
Ja, also unbeschreibbare Stücke eigentlich, ne? Es ist wirklich schwierig, es zu beschreiben, aber es geht so gut. Es ist wirklich eine, auch eine, also was man merkt, obwohl das Lied sehr vom Stil sehr viel wandert und sehr unterschiedlich wird. Du kannst das nur spielen, wenn du als Band wie eine Eins spielst. Also diese Idee, die du meinst, eine uniformierte Band. Also nicht nur im Sinne, dass die Uniformen tragen, sondern dass die nur eins wirklich eine Einheit bilden. Das ist ja auf jeden Fall zu hören, weil das ist unglaublich gespielt, gesungen, sehr schöne Fender Rhodes auch zu Beginn. Ich mache immer gerne aufmerksam auf diesen wunderbaren Instrument.
So einfach. Ist es.
Und am Ende möchte man am liebsten dabei sein und tanzen einfach, ein richtig geiles Stück.
Ja. Also ganz viele dieser Stücke von The Make-Up sind fantastisch und allein, also als Start wäre diese Doppel-LP, I Want Some heißt sie, so heißt auch ein Stück von ihnen. Vielleicht nochmal zu dem Ding, wo es ursprünglich erschien, Every Baby Cries the Same von 1999 war eine Mini-LP, wo das drauf war oder eine Maxi oder nennt es wie ihr es wollt. 12-Inch, was auch immer. Und das wurde hier kompiliert. Es gibt ganz viele andere sehr hitverdächtige Sachen, die da noch zu hören sind von denen auf diversen Platten. Alle diese Gruppen, die ich jetzt genannt habe, haben mehrere Veröffentlichungen. The Make-Up haben auch diverseste Platten am Start. Das ist ein riesiger Kosmos, der im Untergrund einfach nur darauf wartet, angegraben zu werden. Und letzte Info von meiner Seite aus zu The Make-Up. Die haben letztlich kombiniert Garagenrock, Soul und Gospel. Und hier steht, and a self-styled liberation theology to make a new genre they called Gospel, yeah, yeah. So, und also ihre kommunistischen Einflüsse in der politischen Philosophie, die sie vertreten haben, die haben sie eher, glaube ich, als Gegengewicht zu der totalen Überkommerzialisierung in anderen Bereichen, vor allen Dingen auch in der Rockmusik gesehen. Und das war ihr Konzept. Und der Svenonius hat mit ganz vielen anderen Gruppen, wie zum Beispiel, wie gesagt, früher mit Nation of Ulysses, später mit Weird War, aber vor allen Dingen mit Chain and the Gang und es gab noch eine, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, noch viele, viele andere gute Sachen gemacht. Scene Creamers meine ich noch. Ein Mensch, der auch nicht so richtig festzulegen ist, der auch als Filmmensch, der hat irgendeinen Film gedreht und es ist so eine kuriose, vielschichtige Persönlichkeit offensichtlich, der ein Unruhegeist sozusagen, der aber musikalisch und gesanglich vor allen Dingen echt was drauf hat. Das ist jetzt hier so eine Spitze, aber das, wenn man das Lied von Anfang an hört, der hat eine unheimlich gute Soulstimme, der Typ. und nicht wegen der Kicksereien jetzt hier. Ja, das war mein Abschluss und das war meine Folge zum Thema.
Sehr schön, sehr schön, toll.
Raul, diese Bonbons, wo hast du die her?
Ich habe noch ein paar in der Schublade.
Oh, die schmecken so toll.
Ja, das ist ein guter Abschluss, finde ich. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ja, eine gute Zeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.